Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Studio Volker Schubert vom Theaterpädagogikzentrum Baden-Württemberg in Reutlingen und vom Echt-Jetzt-Festival. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, also freue mich, dass ich hier bin.
Und schön, dass das Festival stattfinden kann. Auch da war es ja lange in den Standes, in den Sternen, Performance in Corona, in der Pandemiezeit. Wie kriegt man das hin? Eigentlich auch mit Bewegung. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Wie habt ihr es jetzt, wie war es geplant und wie macht ihr es jetzt?
Ja, genau. Also eigentlich waren wir noch sehr inspiriert und voller Elan von unserem großen Performance-Festival letzten Sommer, als wir internationale Künstlerinnen eingeladen haben aus Asien, weil Schwerpunkt mein Kollege Andreas Hoffmann, der seit vielen Jahren Kontakte hat. Und das haben wir gemischt mit Schülerbeteiligung. Wir haben ja alle zwei Jahre dieses gewaltige Spiele-Festival und haben uns gedacht, wäre ja spannend, irgendwie Performance und Schultheater zusammenzubringen. Und wir wollten gerne dieses Jahr uns auf Reutlingen konzentrieren, auch auf die Stadt, wie sie eigentlich tickt. Ausgangspunkt war ein Workshop zu Demokratiefeindlichkeit, den ich mit Mitgliedern vom Gemeinderat im Dezember letzten Jahres gemacht habe. Und so am Rande fragte ich dann einen langjährigen Stadtverordneten, sagen Sie, wie tickt eigentlich Reutlingen? Und er sagte, ich weiß es nicht. Und das fand ich sehr spannend. Das war sozusagen der Ausgangspunkt für unser Thema Meine Stadt, Deine Stadt. Was macht eigentlich so eine Stadt aus? Sind es die Gebäude, die Architektur, die Infrastruktur, das kulturelle Angebot? Sind es die Menschen? Natürlich sind es auch die Menschen. Aber es war sehr spannend, so zu gucken, was hat man eigentlich für Bedürfnisse? Was macht eigentlich so einen Wohlfühlcharakter für eine Stadt aus? Wann fühlt man sich zu Hause? Und das wollten wir auch dieses Jahr wieder mit Schülerbeteiligung machen, mit Schulbeteiligung machen. Und wir sind ja ziemlich vernetzt so in Reutlingen und Umgebung und wollten auch Fans und Gruppen einladen, die bei uns auftreten, spielen. Ja, und dann kam Corona, der Lockdown. Und wir hatten dann im April eine Videokonferenz mit Beteiligten, also Gruppen, die sich beteiligen wollten, haben überlegt, machen wir es jetzt überhaupt oder lassen wir es ausfallen? Und dann war ziemlich schnell klar, wir müssen was machen. Wir müssen einfach ein Zeichen setzen, dass man eben in dieser Zeit, wo es eben auch, haben wir selber gemerkt, ein kulturelles Bedürfnis gibt, gerade über die Zeit, sich da auszutauschen, auszudrücken, dass es eine sehr besondere Zeit ist. Und wir haben uns dann überlegt, wir machen das Festival. Wir sind auf die Stadt zugegangen und es war schnell klar, so wie wir das geplant hatten, ist es nicht möglich. Wir können also nicht irgendwo im Stadtraum Veranstaltungen stattfinden. Wir hatten ja letztes Jahr so ein Parcours, wo man losgehen konnte, weil so unkontrollierte Menschenansammlungen, die sollten auf jeden Fall vermieden werden. Und dann hat die Stadt uns angeboten, im Garten des Heimatmuseums, das ist ja ein sehr schöner geschlossener Raum mit dieser Mauer, es gab zwar früher ein Kloster mit drei Eingängen, die man gut kontrollieren kann. Und dann wurde ein Corona-Sitzplan mit der Stadtverwaltung erstellt, so 1,5 Meter Abstand, die Stühle. Und wir haben jetzt 60 Plätze dort und es wird an drei Abenden am 23., 24. und 25. nächste Woche jeweils von 18 bis 20 Uhr dort Programmpunkte geben. Das wird natürlich ganz anders sein als letztes Jahr. Das haben auch die Gruppen, die letztes Jahr mitgewirkt haben, auch gemerkt. Dann sind wir ja auf der Bühne, also die Zuschauer sitzen auf dem Rasen und ein Stück des Rasens und dahinter die Fläche bis zum Heimatmuseum ist dann im Grunde Spielfläche. Man tritt vor einem Publikum auf. Und das ist natürlich eine ganz andere Erwartung, wenn dann 60 Leute, hoffentlich, dass alle voll sind, Plätze, vor einem sitzen und einen erwartungsvoll anschauen. Und das ist auch so die Herausforderung dieses Jahr, weil die Arbeitsbedingungen nicht einfach sind. Alle sind ja Amateure, die beruflich oder sonst wie was anderes machen und auch viele andere Dinge haben, die sie jetzt beschäftigen. Eltern haben jetzt so diese Bedingungen mit Homeschooling gerade frisch verkraftet oder teilweise immer noch. Alle sind irgendwie so ein bisschen am Anschlag und so am Gucken, wie sie ihr Leben organisieren. Und dann zu sagen, hey, wir machen trotzdem was, das ist wirklich so die Herausforderung. Und ich glaube, alle, die da hinkommen werden nächste Woche, bitte ich sozusagen den menschlichen Faktor dabei zu berücksichtigen, dass wir wollen was zeigen, wir haben viel zu sagen, aber wir haben einfach nicht die Probenmöglichkeiten gehabt im Vorfeld, wie man sie sich wünschen würde.
Wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Wie habt ihr euch jetzt vorbereitet? Was lief da alles?
Also ich kann jetzt nur von den Projekten sprechen, die ich selber betreue. Und das sind schwerpunktmäßig die beiden Jahre Grundlagenbildung. Also wir sind ja ein Fortbildungsinstitut, also bilden Menschen nebenberuflich aus zu Theaterpädagogen. Und da ist es so, ich habe eine sehr liebe Kollegin, die Ulrike Thielke, die hat mit dem ersten Jahr zu biografischem Theater gearbeitet. Also sie haben biografisches Material verarbeitet, wie das zum Beispiel, als ich 17 war. Was hatte ich da für Gefühle? Was ging mir durch den Kopf? Was hat mich bewegt? Davon werden wir etwas sehen. Also so eine kleine Werkschau von den letzten 4 Wochen biografischem Theater. Aber auch dann, wie geht man mit so Abstandsregeln um? Also diese ganz aktuellen Bezüge. Das wird ein Thema sein. Mit dem ja jetzt eigentlich zweiten Jahr, das aber nicht zustande gekommen ist, weil dann noch 2 Teilnehmerinnen ausgestiegen sind wegen Corona, die gesagt haben, ich mache diese Ausbildung nicht mit Mundschutz und Abstandsregeln, das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Aber die andere Hälfte der Gruppe hat gesagt, wir machen weiter, bis wir gemeinsam mit dem jetzigen ersten Jahr gemeinsam in ein zweites Jahr starten und wir überbrücken die Zeit sinnvoll, zum Beispiel indem wir uns an diesem Festival beteiligen. Und mit der Gruppe war sehr spannend, habe ich mich auf den Weg gemacht, dieser Frage, wie tickt Reutlingen, mal genauer nachzugehen. Und wir haben Interviews geführt mit Menschen, die wir zufällig getroffen haben, hauptsächlich auf diesem großen, weiten Platz neben der Stadthalle, zwischen Tübinger Tor und Stadthalle an der Echatz. Und ja, wir können ja vielleicht mal reinhören. Also wir haben zum Beispiel ein jüngeres Pärchen haben wir interviewt. Ich bitte die Gleitgeräusche zu entschuldigen. Das ist ja ein verkehrsreicher Platz dort. Aber wir können mal so reinhören, was Sie so über Reutlingen denken.
Here we go.
Achso, ich dachte. Was verbinden Sie mit Reutlingen?
Also bin jetzt eigentlich nur hier wegen dem Studieren.
Studieren auch.
Ja, genau.
Ja. Und haben Sie schon eine Anbindung in Reutlingen? Also was sind Ihre... Also Anbindungen, das ist schön.
Ich wohne jetzt seit einem Jahr hier. Mhm. Es ist halt schon eine Umstellung im Vergleich zu Stuttgart, muss ich sagen, weil ich kam so direkt aus Stuttgart. Ist sehr klein. Vor allem abends merkt man auch, es ist total ruhig und es ist jetzt nicht wirklich für Jugendliche, muss ich sagen, abends. Nichtsdestotrotz finde ich es auf jeden Fall ganz schön und ich merke halt vor allem, ich fühle mich jetzt hier schon auch sicher. Also vor allem, was man jetzt in Stuttgart hier am Wochenende mitbekommen hat, das würde, glaube ich, jetzt hier nicht vorfallen.
Und doch, da sitzt du auch.
Weiß ich nicht, weiß nur am besten.
Habt ihr einen Lieblingsort hier in Reutlingen?
Boah, ich mag Reutlingen nicht, um ehrlich zu sein. Also eher weniger.
Du? Lass mich kurz überlegen. Vielleicht die Achalm, aber ich habe auch noch nicht so viel von Reutlingen jetzt gesehen.
Ja, Achalm passt schon, kann man schon.
Ja.
Achalm oder was?
Ja. Was wünschen Sie sich für Reutlingen?
Was ich mir jetzt hier mehr wünschen würde, oder?
Ja, oder was mit Reutlingen passiert oder wie Reutlingen besser, schöner werden können.
Weniger.
Oha, Dennis, jetzt mal auf. Definitiv, ich würde einfach sagen, mehr Angebote für Jugendliche und für Studenten. Also vor allem die Stadt, die macht ja schon um 19 Uhr zu. Das ist halt sehr traurig, finde ich. Und ja, einfach so ein paar mehr Bars, mehr Clubs eventuell. Ich denke, das würde einfach Reutlingen auch attraktiver so für viele im Umland
machen. Jugendliche einfach, ja. Jugendliche, immer Jugendliche.
Wie würden Sie einem Menschen die Stadt beschreiben, der die noch nie gesehen hat?
Grün, klein, ja, und relativ sauber.
Teure Parkplätze würde ich auch noch sagen. Okay.
Ja.
Voll teure Parkplätze.
Ich habe kein Auto, ich weiß.
Unfreundliche Polizeibehörde.
Ja, das haben wir auch schon erlebt.
Ja, ja, jetzt zu viel.
Das muss man schon sagen, die Menschen sind schon ein bisschen unfreundlich. Das ist mir auch schon aufgefallen, viele. Das sind zum Teil die Schwaben sehr. Also in Stuttgart ist es ja auch so. Aber hier ist es halt ein bisschen ländlicher, weil ja direkt daneben die Alp ist. Das merkt man schon. Das merkt man schon.
Die ersten Aussagen von der Reutlinger Passanten sozusagen, das waren ja auch reingeschmeckt und wenig vorteilhaft.
Ja, genau. Es gab auch andere Meinungen. Also es gab zum Beispiel ältere Einwohner, die wir hatten sozusagen zwei Interviewteams, die unabhängig voneinander los waren, und die waren in der Pomologie und haben da zwei ältere Damen gefragt. Da sah das schon ganz anders aus. Also die fanden die Stadt sehr schön und waren auch sehr stolz darauf, fühlen sich sehr wohl hier, und so der Tenor war, man kann gut einkaufen und es ist alles fußläufig. Und die Umgebung ist halt so fantastisch. Also es wurde immer wieder so die Achalm genannt und auch das Flüsschen, was da so durchfließt, und dass vor allen Dingen die letzten Jahre alles viel sauberer geworden ist und viel ordentlicher. So, das war so der Tenor. Ja.
Was hast du selber für einen Blick auf Reutlingen, wenn du da arbeitest vernetzt bist?
Ja, das war sehr spannend. Also es war vor allen Dingen spannend, als ich mich so mit der Geschichte beschäftigt habe, die ja schwerpunktmäßig wirklich eine Industriegeschichte ist, speziell nochmal eine Textilindustriegeschichte. Und das war schon sehr berührend, so zu sehen, wie viele Firmen es dort gab, wie sich das auch entwickelt hat, so aus diesen Handwerksbetrieben. Das war ja so bis Mitte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich wegen dem kleinen Flüsschen, wegen der Echerts, weil man die Wasserkraft benutzen konnte eben für die Webstühle, für die ganze Weberei und so weiter. Und dann mit dem Bahnanschluss, dann ich glaube 1859, war es auch möglich, Kohle nach Reutlingen zu bringen. Das gibt's ja hier nicht in der Gegend. Und dann groß Dampfmaschinen zu bauen. Dann kam auch eben Maschinenindustrie, dann auch die ganze Zulieferindustrie, eben Webstühle und auch diese Spulenfabrik Emil Adolf, die wo heute Bauhaus oder jetzt schon nicht mehr Bauhaus drin ist. Und es ist schon wirklich so berührend, so zu sehen, wie viele Firmen da entstanden sind und auch wieder untergegangen sind. Und wir selbst sind ja auch in einer ehemaligen Babystrickwaren- und Bettwäschefabrik, die Luise Flath GmbH und Co. KG. Und ich habe mich sehr gefreut, unsere Vermieterin, das ist die Tochter von Herrn Leibsle, der also viele Jahre Fabrikbesitzer war, und sie hat ihre Kindheit und Jugend in dieser Fabrik verbracht. Und davon hat sie uns ein bisschen erzählt in einem Interview. Wir haben ihr auch erstmal die gleichen Fragen gestellt, wo sie sich wohlfühlt, was wir eben schon mal gehört haben. Und wir können mal reinhören in dieses Interview mit Sarah Reiner, unserer Vermieterin, was sie so über Kindheit in einer Fabrik erzählt hat.
Jo.
Können Sie uns noch ein bisschen was zu dem Besonderen erzählen, was Sie mit diesem Ort hier mit der ehemaligen Babystrickwarenfabrik verbindet?
Ja, natürlich. Die Babystrickwarenfabrik und Bettjacken haben wir ja auch hergestellt. Da sind wir aufgewachsen. Ich habe eine Schwester, hatte eine Schwester, die war 5 Jahre älter, und wir waren hier Geschäftskinder. Es war die Oma im Betrieb, es war der Opa im Betrieb. Meine Eltern waren hier immer und wir sind hier aufgewachsen. Ne? Wir waren zum Mittagessen bei der Oma, die war so unser Hausmütterchen auch. Und dann waren wir im Geschäft. Ich habe ja, Mathematik gelernt zwischen Strickmaschinen. Das Schöne war ja, wir konnten öfters bei unseren Eltern sein, auch wenn sie gearbeitet haben. Das war ein wirklicher Vorteil. Ne? Wir sind einfach schnell rüber ins Geschäft.
Und haben auch mitgeholfen?
Aber wir haben natürlich erst mal gespielt und wir haben natürlich unser Unwesen hier getrieben. Ja, wir waren ja auch nur Kinder. Ja.
Okay. Wie ging es Ihren Eltern, nachdem die Fabrik geschlossen wurde?
Ja, anders wie wir uns vorgestellt haben. Unsere Mutter hatte viele Wünsche, sich weiter zu bilden und so weiter, wo sie dachte, sie könnte sich die Zeit dann nehmen, hat sie leider nicht gemacht. Also sie hatte natürlich mit Haus und Garten immer noch genügend zu tun und Enkelkindern, aber wir dachten alle, dass sie mehr für sich tut. Das hat sie leider nicht getan. Im Gegenteil zu unserem Vater, der ja eigentlich sein ganzes Leben hier in der Firma stand, der hat sich danach einfach neu orientiert, hat seinen Tagesablauf geplant, erledigt und das sehr gewissenhaft und regelmäßig.
Okay. Wie haben Ihre Eltern das verkraftet, dass die Firma geschlossen werden? Oder warum musste die Firma geschlossen werden?
Naja, das war ein Textilbetrieb mit Produktion hier in Betzing. Das hat sich irgendwann einfach nicht gerechnet. Wir haben keine Leute mehr bekommen. Die meisten gingen in Rente. Wir hätten viel Geld investieren müssen für Maschinen etc. Und das ist einfach in der heutigen Zeit, das hat sich nicht mehr gelohnt. Also auch die Produktion bei diesen Artikeln, die wir hergestellt haben, das wäre, hätte ich ins Ausland müssen und habe mich dann aber für Familie entschieden.
Okay. Wie hat sich Reutlingen in den letzten Jahren verändert?
Es hat sich, finde ich, schon viel verändert. Es gibt neue Lokale, es gibt neue Geschäfte. Ich weiß es nicht wirklich, ob sich, es ist schöner geworden, das auf alle Fälle. Es fällt noch ein bisschen am Leben.
Okay.
Die Eigentümerin des Ortes, an dem das Theaterpädagogikzentrum Baden-Württemberg jetzt zu Hause ist, so wird aus Fabrik Kultur.
Genau, das ist ein spannendes Thema in Reutlingen. Bis auf den Neubau jetzt von der Tonne kann man ja sagen, also auch das Franz K. ist ja ein ehemaliges Fabrikgelände und momentan, auch wenn es jetzt keine Fabrikationsstätte war, aber eben diese Poststation, also die jetzt so im Gespräch ist. Aber es ist interessant, so mal so zu gucken, was für ein Kulturverständnis eigentlich die Stadt hat. Und wir haben dann auch in die aktuelle Kulturkonzeption oder die Fortschreibung der Kulturkonzeption reingeguckt, mit Schrecken festgestellt, dass wir da überhaupt nicht auftauchen, obwohl wir selber an diesen ganzen runden Tischen immer beteiligt waren und da mitgesessen haben. Und auch das lassen wir in unsere Performance einfließen. Und ich kann mal vielleicht mal kurz daraus zitieren, was sozusagen die Rolle der Kultur in Reutlingen aus Sicht der Stadtväter und Mütter ist. Und zwar geht es da um die Marke Reutlingen. Um die Stärken Reutlings zu identifizieren, hat die Stadtverwaltung einen Markenbildungsprozess beauftragt, bei dem mit einer Online-Befragung die Markenthemen erhoben worden sind. Dabei haben sich drei Themenfelder ergeben: entspanntes Einkaufen, attraktive Lage und starker Wirtschaftsstandort. Wenn auch nicht an erster Stelle, tragen die verschiedenen Formate des Kulturbereichs dennoch wesentlich zum Erscheinungsbild Reutlings bei. Das Kulturangebot bereichert zweifellos das Leben und den Aufenthalt in der Stadt, beziehungsweise ist sogenannter Frequenzbringer. Nicht zuletzt tangiert das Kulturangebot die zentralen Themenfelder, etwa wenn im Naturkundemuseum der Naturraum Schwäbische Alb erklärt wird. Vor allem könnte beim Thema Wirtschaft als überzeugende Stärke Reutlingens die Empfehlung umgesetzt werden, dieses Thema stärker in die Köpfe zu bringen und einen Stolz auf die heimischen Unternehmen zu erzeugen, wenn das Industriemuseum umgesetzt würde. Ja, Kultur als Frequenzbringer, das wusste ich auch noch nicht. Was macht sozusagen einen attraktiven Wirtschaftsstandort aus, dass eben die Mitarbeitenden auch in ihrer Freizeit gute Unterhaltung bekommen? Und die, sagen wir mal, ursprünglich traditionellen Kulturfrequenzbringer, das ist ja das Naturtheater, was ja im Grunde aus einem Arbeiterbildungsverein, also aus einer Arbeiterbewegung hervorgegangen ist, was ich sehr interessant finde. Und auch nach meinem Verständnis, wenn ich so bei den Premieren bin, tatsächlich ein sehr starkes Identifikationsmoment. Also Frau Bosch trat dann dort auf, hat eine Rede gehalten und dort trifft sich, sagen wir mal, so die Haute-Volée Reutlingens, wenn sie ins Theater gehen. Ja. Seit 60 Jahren gibt's ja auch die Tonne. Ich glaube, die hat es nicht immer leicht gehabt mit ihrem doch anspruchsvollen Programm. Aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt eben die Hochschule gibt und auch, wie wir eben gehört haben, Studierende, die sogar von Stuttgart nach Reutlingen kommen, haben auch die natürlich ein gewisses Kulturbedürfnis. Interessant ist nochmal, wenn man so die mittlere Generation mal befragt, was sie so für einen, also wie zweckmäßig eigentlich für sie Reutlingen ist. Und wir können jetzt nochmal in ein Interview reinhören von einem Pärchen mittleren Alters, die wir an der Echardsbrücke da bei diesem Parcours, wo dieser, wie nennt man das, diese Halfpipe und so weiter, also da haben wir die getroffen und befragt zu ihrem Gefühl zu Reutlingen.
Was verbinden Sie mit Reutlingen?
Arbeit. Ich arbeite in Reutlingen. Und einkaufen.
Und was verbindet Sie mit Reutlingen?
Ja, oder am ersten der Job, ja? Ja. Also ich habe keine emotionale Bindung zu Reutlingen. Das ist für mich also eher so pragmatisch.
Okay. Gibt es einen Lieblingsort für Sie hier in Reutlingen?
Ich würde nicht sagen. Vielleicht in der Kaiserpassage, weil wir da öfter schon mal irgendwo im Lokal sitzen oder am Markt oder sowas. Ja, aber ansonsten nein, nicht wirklich. Nicht wirklich.
Was wünschen Sie sich für Reutlingen?
Oh je, Sie stellen Fragen. Hast du auch etwas beizutragen?
Ich weiß nicht, ob ich befragt bin.
Ja, natürlich.
Doch, sind Sie.
Wenn Sie sich
angesprochen fühlen, gerne.
Ich wünsche mir für Reutlingen, dass es provinzieller wird oder so provinziell ist, wie es zu sein hat. Weil ich bin der Meinung, dass Reutlingen, was die Stadtentwicklung betrifft, in einigen Dingen übertrieben hat. Und mir wären kleinere Einheiten, so ein bisschen knuffiger, lieber. Wir haben gerade hier über diesen wunderschönen großen Platz gesprochen. Hey Herz, ganz toll. Das hier gefällt mir persönlich nicht. Das ist mir too much. Da wäre es mir so ein bisschen knuffiger.
Sie Abstand halten, können gemütlich. Sie gerne zuhören. Ansonsten würde ich Sie bitten, mal einen Meter wegzugehen.
Genau. Können Sie auch gerne interviewen dann auch.
Ich bin Straßenkünstlerin, ja, viel zu erzählen.
Ja, ihr weiß wahrscheinlich mehr hier über Reutlingen
zu sagen. Oh ja, Reutlingen ist ein Ghetto.
Okay. Wie würden Sie die Stadt einem Menschen beschreiben, der die noch nie gesehen hat?
Vorwiegend kommerziell ausgerichtet. Ja. So Zentrum für die Gewerbetreibenden. Ja. Also ja. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit Tübingen, beziehungsweise der Vergleich hinkt eben deswegen, weil das Flair, was Tübingen hat, gibt es hier in Reutlingen für mich persönlich überhaupt nicht. Also es ist keine Atmosphäre, es ist einfach ja, so Existenzgrundlage.
Ja, könnte aber. Ich bin der Meinung, es ist ja, vergeigelt worden. Ja? Also ja. Gerade jetzt hier der Bereich um die Echerts, da könnte man was draus machen, aber das ist irgendwie nicht gelungen. Ne? Aber bitte, das ist meine Meinung. Oder da hinten im Mühlefeld.
Ja, man sieht Stadthalle. Bitte. Das architektonische Heiland Reutlingens, wie ich finde.
Ja, wir glauben ja, das sei nicht zu toppen, ne? Aber
doch, okay, es geht doch.
Man hat es hingekriegt. Das ist enorm. Und sowas geht gar nicht. Ja. Das gibt keine Atmosphäre. Es mag pragmatisch sein, wie du sagst, aber ansonsten ja, ein bisschen suboptimal. Trotzdem arbeite ich hier seit 30 und noch mehr Jahren. Also dafür ist es gut. Das muss man sagen.
Ja. Wenn man irgendwas braucht. Ja, genau, das war die Vokabel, nach der ich gesucht habe. Funktional, ganz genau.
Also Liebe ist das keine, das stimmt schon. Nein, so, man mag sich, man arrangiert sich, aber ja.
Ja, deswegen wohnen wir auch nicht hier.
Reutlingen ist funktional, die Leute wohnen nicht hier und gehen da arbeiten. Schon wieder eigentlich spricht da relativ viel Distanz raus, ja.
Mhm, ja. Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, weil man solche Stimmen öfter hört, woher kommt das? Also, und es ist ganz interessant, einfach mal so in die Stadtgeschichte so zu gucken. Und ich glaube, was ein sehr, sehr einschneidendes Moment war, das war dieser Stadtbrand von 1726. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, also was das bewirkt hat. Also die Stadt war ja ganz dicht bebaut. Die Häuser hatten alle Stroh und Holzschindeln, weil sich Tonziegel einfach keiner leisten konnte. Und überall wurde ja mit offenem Feuer hantiert. Und so passiert es dann an einem Abend, dass bei einem Schuster ein Kerzenstummel durch so einen Dielenboden durchgefallen ist in ein prall gefülltes Lager. Es war irgendwie Spätsommer, alles war trocken, die Lager waren voll mit Getreide und allem. Und dann hat sich dieser Brand rasend schnell da von der Metzgergasse aus, Gerbergasse ausgebreitet. Man hat sogar noch versucht, sozusagen Brandschneisen zu schlagen, indem man versucht hat, Häuser abzureißen, damit der Brand nicht weitergeht. Aber der Funkenflug, der war so heftig, also auch gerade von diesen Strohdächern, dass der Brand sich rasend schnell ausgebreitet hat und auch bald den Marktplatz dann erreicht hat und auch die Marienkirche. Also das ist so ganz rührend, auch so von Uhland später beschrieben, so wie die Glocken sozusagen so eine Art Todesgeläut abgegeben haben, weil die dann runtergestürzt sind. Also von sich aus, niemand hat die geläutet, außer das Feuer. Und auch das Rathaus brannte ab und also man konnte gerade noch den Pfleghof retten und auch da, wo heute das List-Gymnasium drin ist, also von diesen größeren repräsentativen Gebäuden. Und ansonsten sind 4/5 der Häuser, also 850 von 1000 Häusern, sind abgebrannt in 3 Tagen. Also 3 Tage hat dieses Feuer gewütet und es war so heftig, dass man das von Straßburg und Basel aus sehen konnte, also den roten Himmel. Und Leute sagen, noch Kilometer entfernt konnte man nachts einen Heller im Dunkeln auf dem Boden erkennen. Also so hell hat das geleuchtet. Und die Hitze, die war so groß, dass man noch Tage später das Brunnenwasser nicht benutzen konnte, weil es zu heiß war.
Ja. Total.
Also das war wirklich heftig. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie ging es danach weiter? Ne? Der Winter scheint ja vor der Tür. Und man hat dann versucht, so schnell wie möglich die Häuser wieder instand zu setzen. Die Grundmauern konnte man noch verwenden und auch die Keller, weil die ja aus Stein waren. Aber man hat dann einfach mit den billigsten Mitteln, weil man ja einfach kein Geld hat, es gab keine Brandversicherung, hat man das wieder aufgebaut, teilweise so hastig, dass teilweise Grundstücksgrenzen verschoben wurde. Also man baute dann teilweise auf den Kellern des Nachbarn sein eigenes Haus wieder auf und so. Und aber es ist tatsächlich so, dass so die Bausubstanz von den Häusern in der Altstadt, die noch stehen, die auch dann der Zweite Weltkrieg übrig gelassen hat, das war ja die andere Zäsur, so schlecht ist, dass es kein gutes Wohnen ist so in den Häusern. Also die sind wirklich billigst aufgebaut worden. Man hat dann, um Spenden zu sammeln, hat man dann so Bettelbilder gemalt. Also es gibt so ein ganz berühmtes von 1729 von der brennenden Stadt. Man hat dann Leute ausgewählt, die dann in andere Städte, nach Ulm und sonst wohin, Nürnberg gefahren sind, mit diesem Bild in der Hand, um in diesen Stadtbrand zu zeigen, um sozusagen so den Spendenbeutel zu öffnen. Ne? Und also der Schaden, der wurde dann so auf 500.000 Gulden geschätzt. Das ist eine astronomische Summe. Und diese Schuldenlast hat dann dazu geführt, dass die Stadt eigentlich nicht mehr so als freie Reichsstadt so auf die Beine kam. Also man war einfach von Schuldnern abhängig. Und das hat das dann auch mit befördert, dass dann 1803 die Stadt dann so ihre Reichsunmittelbarkeit verloren hat, also aufgelöst wurde als freie Reichsstadt und dann zu dem Land Württemberg angegliedert worden ist. Und das, da hat, glaube ich, so die Stadt irgendwie schwer zu knabbern gehabt. Also dass so dieser Stolz, diese Selbstständigkeit aufgegeben werden musste. Es war ja auch, das war auch so ein Kuriosum, das habe ich auch irgendwie erst nicht so richtig verstanden. Es gab in dieser Zeit der Freien Reichsstadt, gab es Asyl für Totschläger in Reutlingen. Man wundert sich dann, was das soll. Also es war so, wenn jemand irgendwie aus der Umgebung irgendwie unverschuldet oder die Schuldfrage war noch nicht geklärt, irgendwie aus dem Affekt oder aus sonst wie Notwehr jemanden anderen umgebracht hatte, dann konnte der in Reutlingen Asyl finden. Und das hatte den Zweck, dass man versucht hatte, erstmal so den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Es ist ja klar, also wenn sowas passiert, sind alle emotional völlig aufgedreht. Und man hat dem dort erstmal einen Schutz gegeben, um dann juristisch, das hat oft auch die Stadt gemacht, diese Sache zu klären. Das ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung, weil gerade wenn Menschenblut fließt, dann führt das schnell zu so einer Gewaltspirale. Man kennt das auch von Blutrache und so. Und auf die Weise hat man dann wirklich wie so einen Keil dazwischen gelegt und erstmal so runterkühlen lassen, klären, was ist da überhaupt passiert und so weiter. Und in der Zeit so von Ende des 15. Jahrhunderts bis 1803 haben insgesamt 2500 Menschen von diesem Asylrecht Gebrauch gemacht.
Ja. Und dadurch ist nicht die Statistik hochgegangen, das waren dann nicht lauter Mörder.
Nee. Man könnte ja sagen, irgendwie so, dass so ein gewisses Grundaggressionspotenzial, was man Reutlingen oft zuschreibt, was aber laut der Statistik von der Landespolizei Baden-Württemberg ist, Reutlingen die sicherste Stadt Baden-Württembergs. Also was die Kriminalstatistik angeht. Ne? Also das ist es nicht. Aber vielleicht erklärt es, dass viele Menschen von außerhalb nach Reutlingen kommen. Reutlingen hat ja einen sehr hohen Migrationsanteil. Und es gibt so in den Statistiken, die wir auch in dieser Performance eingebaut haben, gibt es so Verteilungen, also wie so in dem ganzen Stadtgebiet die Bevölkerungszahl so mit Menschen mit Migrationshintergrund und auch Nicht-Migrationshintergrund verteilt ist. Und den höchsten Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gibt es in der Altstadt. Mit 61% und im Leisen, also in dem Industriegebiet, mit 63%, während im Degerschlacht zum Beispiel nur 17% Migrationshintergrund haben. Insgesamt sind bei der Stadt so etwa 17,5%. So. Das entspricht so ungefähr auch so dem Landesdurchschnitt. Ja, das sind natürlich spannende Fragen, wie lebt sich's zusammen? Also inwieweit leben diese Communities für sich selbst oder auch zusammen? Inwieweit gibt es da auch Schnittstellen? Das schlägt sich ja auch nieder so an diesem Haus der Kulturen, was geplant ist, wo man sagt, dort sollen Menschen der unterschiedlichsten Kulturen die Möglichkeit haben, ihre Kultur zu leben. Und ich war bei mehreren Treffen auch dabei und es wird von den Migrantenvereinen wird immer gesagt, wir wollen gerne unser eigenes Kulturzentrum, was sie ja teilweise auch haben. Aber das ist nicht der Gedanke dieses Haus der Kulturen, sondern es soll eine Begegnung sein. Und auch, dass eben auch ein bio-deutscher Akkordeonverein dort proben kann. Das Beste wäre natürlich, es würde sich mischen. Es würde sich sozusagen so untereinander mischen. Dass es wirklich einen Austausch gibt, weil ich glaube, dass sich das schon gegenseitig sehr, sehr beflügelt und inspiriert. Wir haben eine Frau getroffen, die haben in der Katharinenstraße oder Katharinengasse, also auf dem Weg zum Tübinger Tor gesprochen, eine ältere Dame, die gemächlichen Schrittes wandelte und auch die haben wir befragt, ob sie aus Reutlingen stammt und sie erzählte uns dann, dass sie vor 50 Jahren aus Paraguay, aus dem Tiefland, nach Reutlingen gekommen ist zum Arbeiten und sie hat dann morgens um 6, wenn sie zur Arbeit ging, da gab es damals wohl noch eine Brücke da vom Tübinger Tor, auf der Brücke über der Echertz gestanden und hat den ganzen Müll gesehen dort unten in dem Flüsschen und ja, ihr flossen Tränen, also wie man damit umgeht mit der Natur. Sie sagt so, ihre Freunde sind Bäume, sind Pflanzen, ist die Umgebung, aber eben auch die Echertz. Und sie hat damals gehofft für die Echertz, dass der Fluss irgendwann mal sauber ist. Und das ist er heute. Sie sagt, es gibt da diese blauen Vögel, ich glaube, sie meinte Eisvögel damit. Und sie freut sich sehr und sie sagt, man soll die Hoffnung nie verlieren. Und es war sehr interessant, was sie so gesagt hat, als ich sie gefragt habe. Ich hatte alle Interviewpartner oder wir hatten alle Interviewpartner gefragt, auch wie sie mit dieser aktuellen Corona-Situation umgehen. Und was sie dazu gesagt hat, das können wir uns gerne mal anhören.
Bitte schön.
Ich habe noch ein paar Fragen zu Corona, weil das jetzt ja viele Menschen beschäftigt.
Ja.
Was hat sich für Sie durch Corona verändert?
Gar nicht. Ich habe die Menschen früher schon mit viel Angst erlebt. Es ist sehr auffällig, wie ich in Deutschland, dass die Menschen so viel Angst haben. Und das ist mit Corona auch weiterhin so. Ich hat sich gar nicht geändert, weil ich spüre keine Angst.
Was glauben Sie, was könnte sich durch diese Erfahrung, die jetzt viele Menschen machen mit Corona, was könnte sich ändern oder was wünschen Sie sich, was sich ändern sollte?
Also ich kann nur sagen, was ich mir wünsche, dass sich ändert. Dass die Menschen ein bisschen kritischer mit der Realität sind. Ja? Ihre eigene Realität, die Realität des Landes und die Realität der Welt. Ja? In jeder Hinsicht. Ja? Und das ist mein Wunsch, dass die Menschen diese Fähigkeit zur Wahrnehmung der Realität entwickeln.
Ich habe am Wochenende gedacht, wir leben eigentlich in der Illusion. Und das, was jetzt so viele als unwirklich wahrnehmen, ist ja eigentlich die Wirklichkeit. Das ist so ein Paradox, aber eigentlich habe ich das Gefühl, es ist so, also... Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Sie haben mich sehr berührt.
Also, schön, dass Sie sich...
Aufnahmen aus Reutlingen, die dann beim Echt-Jetzt-Festival auch Einklang finden?
Ja, also wir haben das alles transkribiert, eben weil man hat auch gerade gehört, dass die Tonqualität, ich habe wirklich diesen Windschutz drauf gemacht, aber irgendwie am Zopf geht einfach immer ein Wind. Ne? Das ist einfach so, es ist ein weites...
Zugige Ecke.
Ja, zugige Ecke, genau. Zugeecke mit Bussen. Also von der Tonqualität, also wir haben es sozusagen abgeschrieben und wir werden es vortragen. Das Ja, also ich finde auch, das ist so ein Beispiel, dass so ein Blick von außen manchmal total hilft, sich selbst zu relativieren. Ne? Ich habe neulich mit einem Kollegen, der bei uns die Toiletten ausgetauscht hat, im TBZ, mal gesprochen, so über so Befindlichkeiten. Also, dass wir Deutsche immer sehr schnell empfindlich sind, und er erzählte dann irgendwie von jemandem an der Käsetheke im Supermarkt, der einen Aufstand machte, weil sein Käse nicht verfügbar war. Und er fragte dann nachher die Verkäuferin, sagen Sie, wie viele Käsesorten haben Sie hier denn? Ja, 250, so über den Daumen gepeilt. Und dann war aber dieser eine Käse nicht, das war ein Riesendrama, Und dann habe ich so gedacht, wenn es so ein typisches Märchen gäbe für Deutsche, was so beschreiben würde, wie so das Wesen ist, dann wäre es für mich die Prinzessin auf der Erbse. Ja. Ich meine, man kann zwar mittlerweile für 199 Euro billige Matratzen kaufen, aber es hilft ja nichts, wenn da drunter eine Erbse liegt. Da kann man immer noch nicht schlecht schlafen. Gell? Aber vielleicht ist es ja auch die Angst, die viele Menschen umtreibt. Und ich glaube, man kann viel auch von der Begegnung mit anderen Kulturen lernen, das eigene Leben doch mal ein bisschen zu relativieren. Also auch mal zu sagen, wie gut es uns geht. Wir haben die Leute auch befragt im Zusammenhang mit Corona, wie zufrieden sie mit der politischen Handhabe dieser Krise sind, und da haben eigentlich auch alle gesagt, dass sie das gut finden, wie die Politik das gehandhabt hat. Ich habe sie dann gefragt, wenn sie selber Politiker wären, ob sie Dinge anders gemacht hätten, und dann haben alle nur abgewunken und haben gesagt, sie sind so sehr froh, dass sie das nicht entscheiden müssen, weil es ist sehr, sehr schwer. Es ist wirklich schwierig, und da habe ich auch wieder dran gedacht, als ich diesen Workshop über Demokratiefeindlichkeit mit den Mitgliedern des Gemeinderats gemacht habe. Da war, also erstmal von meiner Seite aus, habe ich gemerkt, ich habe einen hohen Respekt für diese Verantwortlichkeit, wenn man diese ganzen Entscheidungen und Planungen treffen muss. Und das ist jetzt ja durch diesen ganzen Finanzmangel, der ansteht, noch viel, viel schwerer geworden. Also man kann es vielen Leuten nicht recht machen. Aber wir haben bei diesem Workshop auch festgestellt, worunter Gemeinderatsmitglieder auch leiden, das ist so die Rolle der Presse. Und das war ganz interessant. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was ist das genau? Und dann wurde gesagt, ja, natürlich verstehen Sie, dass man so den Finger in die Wunde legt, dass man auf Missstände aufmerksam macht. Das ist auch der Job und die Aufgabe von einer guten Presse in einem freien Land. Aber es führt bei vielen Menschen zu völlig überzogenen Erwartungshaltungen, weil dann immer gesagt wird, das war jetzt schlecht. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren ja wirklich so eine Verrohung der, sagen wir mal, Diskussionskultur, oder es ist eigentlich oft gar keine Kultur mehr, sondern man rotzt irgendwie seine Kritik in den Äther, ins Netz, und das führt auch mittlerweile sogar dazu, also war eine junge Abgeordnete dabei, die jetzt ein kleines Baby hat, das war 8 Wochen alt, das brachte sie mit zu dem Workshop, nachdem ein Fraktionskollege wirklich bedroht wurde von rechten Kräften, sofort auf ihr Facebook-Account gegangen ist und geguckt hat, ob da irgendwas ist, was so eine Angriffsfläche bieten würde. Und ich habe dann auch mit der Gruppe von Abgeordneten gesprochen, ob sie sich vorstellen können, aus Angst auch um sich und ihre Gesundheit und die ihrer Familie, früher oder später dieses Amt aufzugeben. Und einige haben gesagt, sie können es nicht ausschließen. Und das fand ich sehr, sehr bedrückend. Also, dass es mittlerweile so weit ist. Und ich habe dann auch gedacht, man müsste eigentlich auch mal so einen Forum-Theater-Workshop mit Pressemitgliedern machen, dass ihnen das auch mal bewusst wird, was sie für eine Verantwortung haben. Das ist, glaube ich, das ist auch wichtig zu vermitteln, glaube ich, dass es schwierig ist. Und so insgesamt, das ist so, wie wenn man immer am Essenstisch sitzt und immer übers Essen mäkelt. Das wird davon ja nicht besser, ne? Weil derjenige oder diejenige, die es kocht, hat dann irgendwann auch keine Lust mehr. Ja? Und vielleicht, ich weiß es nicht, das ist jetzt von mir so eine Spekulation, sieht die Stadt auch so aus, weil man eigentlich selten gelobt wird für das, was man macht. Also so, sondern dann macht man es eben irgendwie, ne? So, und auch ganz pragmatisch. So. Und alle gehen pragmatisch damit um, aber was ja Lebensqualität ausmacht, ist ja irgendwie so eine Schwingung, irgendwie so ein Flair, so Lebensqualität und Gelassenheit, ne? Und diese Gelassenheit, die fehlt so, finde ich, in Deutschland generell. Alle sind immer so gereizt. Und weil irgendwie so die Erbse drückt unter der Matratze, sag ich jetzt mal. Ich meine, ich will das jetzt nicht verharmlosen. Es gibt wirklich vieles, über was man sich ärgern sollte. Aber ich finde so das Beispiel Gesundheitssystem, das zeigt, so sehr das vorher gebasht wurde, das hat sich jetzt einfach in dieser Krisenzeit bewährt. Ne? Bei allen Missständen und Unvollkommenheiten. Aber ich glaube, wenn man diese Erwartungshaltung mal minimiert und sagt, es gibt Krisen Und man kann nicht sich auf alles perfekt vorbereiten. Das gibt's nicht. Dann wäre, glaube ich, allen geholfen. Und was so diesen Kulturbetrieb in Reutlingen angeht, kann man das auch ablesen. Wir hatten vor anderthalb Jahren so einen runden Tisch Kultur und da war der stellvertretende Ordnungsamtsleiter eingeladen und der hat uns Kulturschaffende händeringend ermutigt, machen Sie mehr in Reutlingen, also machen Sie mehr Kultur, weil die Beschwerden in den letzten 2-3 Jahren um 50% zurückgegangen sind. Also das, was wir jetzt wieder aktuell in Tübingen haben, also gerade heute wieder im Tagblatt auch so mit Neckarinsel und so und den Hotspots, weil es tatsächlich auch so, dass viele Jugendliche aus Reutlingen jetzt einfach nach Tübingen gehen abends. Das haben ja viele gesagt, weil einfach in Reutlingen nichts los ist. Aber er beschrieb es so, es gibt, was so die Genehmigung von Kulturveranstaltungen angeht, gibt es so ein bisschen so den Love Parade-Effekt. Also so, das ist so diese Erfahrung so von Duisburg, dass wenn man das nicht richtig gut vorbereitet, nachher irgendwie dann dafür an den Pranger gestellt wird, was schiefgelaufen ist. Und da merke ich doch in Reutlingen eine größere Vorsicht, aber auf der anderen Seite auch eine große Unterstützung, das erleben wir jetzt. Also es gibt Herrn Gröner, den ich jetzt nochmal herzlich grüße, also der jetzt in der Stadtverwaltung sehr engagiert ist, der auch aus der freien Szene kommt, der unglaublich kooperativ war, uns geholfen hat mit diesen ganzen Corona-Geschichten da, diesen Schulplan und so. Und auch Frau Merkel, die stellvertretende Kulturamtsleiterin. Also da merkt man wirklich einen guten Willen, dass wir das machen können, dass wir das gut über die Bühne bringen. Das freut mich natürlich auch sehr. Jetzt habe ich viel gesprochen über die Sachen, die ich selbst betreue. Gerne würde ich noch ein bisschen was erzählen.
Genau, schauen wir noch ein bisschen aufs Programm, ja.
Genau.
Was da läuft. Donnerstag, 23. Juli bis Samstag, 25. Juli, jeweils Einlass um 17.30 Uhr im Garten des Reutlinger Heimatmuseums, das echt jetzt Theater Performance Aktionsfestival.
Ja, genau. Also der Plan steht jetzt auch. Los geht's. Also es ist wirklich ganz gut, früher da zu sein, weil wir ja sozusagen die Daten noch aufnehmen müssen und so weiter und so fort. Aber am Einlass lockern diese Warte- und Aufschreibesituation Putt und Bubu. Das sind zwei Clowns auf, die die Leute bei Laune halten und auch an ihre Plätze führen. Dann gibt es eine Eröffnungsrede um 18 Uhr, wo Frau Merkel spricht. Und dann haben wir die Gruppe Traumwandlerinnen mit dem Projekt Jugendträume oder Räume, also das T in Klammern hier und jetzt. Dann haben wir um 18.45 Uhr das erste Jahr Reutlingen eben mit diesem alltäglichen Ausnahmezustand. Das waren diese Sachen von biografischem Theater. Und dann haben wir ein Format, das nennen wir 1000 Fragen. Das ist ein Theaterstück, das besteht eigentlich nur aus Fragen, völlig unterschiedlichster Art. Und auf dem heißen Stuhl kann sich jeder setzen, der Lust hat und muss diese Fragen spontan beantworten. Und der Reiz fürs Publikum ist dann, dass man sich einerseits fragt, oh, was würde ich denn eigentlich antworten? Und das andere ist, oh, bin ich aber froh, dass ich jetzt nicht auf diesem Platz sitze und das beantworten muss. Weil die Fragen oszillieren zwischen sehr allgemeinen Fragen, aber auch so ganz persönlichen Dingen. Und man muss dann einfach, man ist im Grunde in so einer Duellsituation, also Fragen und Antworten. Und das ist ganz spannend. Und dann haben wir nochmal um 19.30 Uhr dann eben, das ist dann das zweite Jahr, das sind diese Interviewgeschichten, die wir performativ verarbeiten, auch ein bisschen Spiel mit den Abstandsregeln. So am Freitag, dem 24. Juli, sind auch wieder unsere Clowns da. Und da haben wir dann noch eine Installation, die ganz spannend ist, weil wir haben nämlich dann doch eine Schülergruppe beteiligt vom Wildermuth-Gymnasium in Tübingen. Die haben Statements aufgenommen, Video-Statements, wie sie sich gefühlt haben oder fühlen in dieser Homeoffice-Situation, Homeschooling. Und das haben sie in Video-Statements verfasst. Und es gibt jetzt diese Tablets, diese Schultablets. Diese Tablets werden wir so auf Tischen am Einlass. Also man kann, bevor man sich niederlässt, auf einen Stuhl setzen und hat sozusagen eine 1-zu-1-Situation, wo man sich diese Video-Statements anschauen kann von den Schülern. Und da haben wir das Frauentheater vom LTT, Ich und die Stadt, gerade jetzt, das ist von unserer Kollegin Miriam Rösch vom LTT, die die Seniorengruppe ja jetzt leitet, die die älteren Damen eingeladen hat. Die machen eine kleine Spielszene. Und dann haben wir unsere Kollegin, die Silke Sarah Koglu, mit ihrem Kollegen Glück als Frau Blume und Herr Unkraut. Und die werden das tapfere Schneiderlein zu Gehör und zur Ansicht bringen. Die Silke war ja auch zu Gast hier vor einiger Zeit und die hat ja jetzt sozusagen das Videoformat entdeckt, also Video als Basis für Geschichten erzählen, und die haben sehr aufwendige Filme gemacht, die auch jetzt im Internet zu sehen sind, und wir werden sie aber live und in Farbe und in 3D erleben vor Ort. Und dann haben wir noch Ushka Physical Poetry Theater, wem gehört die Stadt? Eine Jugendgruppe vom Bildungszentrum Nord, die dort auftreten. Am Samstag haben wir dann noch auch wieder diese Videoperformance, also diese Installation. Und nach der Eröffnung tritt das Theater Taklak auf mit einer kafkaesken Zeitungsperformance. Wir haben letztes Jahr auch beim Performance-Festival Tübingen-Reutling teilgenommen. Und wir haben jetzt unter Wahrung der Abstandsregeln diese Zeitungsperformance wieder aufgenommen und haben das Ganze mit Kafka-Texten verbunden. Kann man sich überraschen lassen. Dann wieder 1000 Fragen. Und dann haben wir um 19 Uhr noch eine Überraschung. Und wir schließen ab dann um 19:30 mit Performance in Verbindung zur heutigen Zeit. Also das erwartet die Zuschauer.
Also jeder Tag ist ein bisschen anders, gibt gewisse Überschneidungen.
Genau.
Und dann,
genau.
Aber jeweils ein eigenes Programm. Ja. Geht immer los, 18 Uhr, Einlass immer 17:30 Uhr.
Genau. Und es ist eintrittfrei. Ne? Also es kostet nichts.
Aber Anmeldung ist gut.
Ja. Anmeldung ist gut. Man kann sich anmelden bei uns, also entweder telefonisch unter Reutlingen 071212 3x16 oder bei meiner Kollegin Monika Hunze unter hunze@tpz-bw.de.
Aber man kann auch einfach so kommen.
Man kann einfach so kommen. Also wir werden ein bestimmtes Kontingent an freien Plätzen dann einfach da vor Ort haben und ist herzlich eingeladen, da zu kommen.
Echt jetzt Theater Performance Aktionsfestival vom 23. bis 25. Juli in Reutlingen. Was ist eigentlich dein Lieblingsort in Reutlingen?
Ich mag das Tübinger Tor sehr. Ich habe das ins Herz geschlossen. Ich mag das. Ich mag auch die Katharinengasse, die da hinführt. Weil das ist so eine Gasse, die hat so menschliche Dimensionen. Ich finde, die ist so ein bisschen unterbewertet. So. Und ich mag dann einfach diesen Blick auf das Tübinger Tor und diesen Ort drumherum, auch mit den Brunnen und mit dieser Lebendigkeit, die dort ist. Ich mag auch diesen Garten des Heimatmuseums. Das ist ja auch so eine Ruhezone von der Volkshochschule. Da gibt es ja diese Liegebänke, wo man sich hinlegen kann. So ein Ort, so sagen wir so, auch der Einkehr in Reutlingen. Und ich mag natürlich das TPZ. Die alte Babystrickwarenfabrik, von der ich jetzt auch ein bisschen mehr noch weiß.
Und wie beschreibst du Leuten, die Reutlingen nicht kennen, die Stadt?
Auf halbem Wege zwischen Tübingen und Metzingen. Und so ist auch die Stadt.
Ist auch nicht gerade vorteilhaft, ja?
Naja, also ich sag mal so, Funktion oder Funktionalität ist nicht alles. Und was Fluch und Segen der Stadt ist, ist, dass man immer so guckt, rechnet sich das und was rechnet sich. Das hat dazu geführt, dass sich die Textilindustrie nicht mehr rechnet und abgezogen ist, bis auf ein paar Ausnahmen. Und dass vieles doch sehr funktional gebaut ist. Das ist ganz spannend, so wenn man sich mal so anguckt, so die Stadtgestaltung so nach dem Krieg, dieses Denken, also die Innenstadt soll zum Einkaufen sein und dann soll man auf breiten Zufahrtsstraßen per Auto dorthin kommen. Und das rächt sich jetzt auch. Und man hat dann auch gerechnet, aber diesmal halt Feinstaub und Kohlendioxid und was ich was alles. Und jetzt diese schwäbisch-findige Idee mit dieser Sperrung der Fahrspur, dass die Leute ein bisschen einen Bogen um die Messstation drumherum machen, zeigt aber auch, man gibt sich wirklich Mühe, da was zu machen, aber man kämpft auch, sagen wir mal, mit einem Geist der Vergangenheit. Und das hat man ja auch gehört bei den Interviews. Es ist einfach unglaublich laut an diesem Platz. Und es ist eben auch so die Frage, wie geht's weiter mit Reutlingen? Ne? Also wenn, was sich vor der Corona-Krise ja schon abgezeichnet hat, auch für die Autoindustrie und Autozulieferindustrie, die ja jetzt viele Arbeitsplätze ausmacht in Reutlingen, wenn es mal eine ähnliche Entwicklung gibt wie mit den Textilarbeitsplätzen, was man sich damals auch nicht vorstellen konnte, dann ist wirklich die Frage, wie geht's mit Reutlingen weiter? Es gibt eine ganz interessante Statistik, die ich noch gefunden habe, über die Produktivität von Arbeitsplätzen. Und es ist so, dass vor 20 Jahren noch über 15.000 Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe in Reutlingen gab. Und mittlerweile sind es nur noch 13.000 oder 13.500. Aber die Produktivität pro Arbeitsplatz hat sich verfünffacht. Also sagen wir mal, der Umsatz pro Arbeitsplatz, der lag 1998 noch bei 93.000 Euro pro Jahr und mittlerweile liegt er bei 430.000. Also das ist eine unglaubliche Effektivisierung von Arbeitskraft. Und das ist wirklich enorm. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, was passiert dann, wenn es diese Arbeitsstellen nicht mehr gibt? Und ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht, also mit dem Zukunftsstandort. Und wenn man sozusagen so auf dieser Industrie so aufbaut. Aber das ist wirklich ein spannendes Thema, ist ein anderes Thema. Ich habe Reutlingen besser kennengelernt jetzt, muss ich sagen. Ich habe es auch ein Stück weit ins Herz geschlossen. So, ich verstehe es jetzt ein bisschen besser, wie Reutlingen tickt. So. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt einen Beitrag leisten können mit unserem Echt jetzt, dass wir vielleicht in der nächsten Fortschreibung der Kulturkonzeption dann auch ein Plätzchen dort haben und eine Funktion.
Ja, gerade wenn man dann bei der Kultur rechnet sich die, ist man nur Frequenzbringer, das ist ja dann auch schon irgendwie nochmal eine Art von Blick,
ja,
die auch nicht gerade von großer Wertschätzung zeugt.
Ja.
Auf der anderen Seite hat es ja dann die Statistik mit den höchste Millionärsdichte, glaube ich, in der deutschen Großstadt, ist ja auch in Reutlingen. Aber das geht jetzt hier zu weit. Vielen Dank, Volker Schubert, dass du da warst. Toi, 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 fürs Echt-Jetzt-Festival. Geht dahin, 23. bis 25. Juli und alles Gute.
Dankeschön.
Sehr gerne.